Daneben schauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Movie Break Wochenshow. Heute, wie ihr schon hört, begrüßen euch nicht Thomas und Stu, sondern Pascal und Dominik. Hallo Dominik.
Guten Abend.
Genau. Ja, wir wollen mal gucken, was die Woche so an News hergegeben hat, ne?
Jo.
Und ich glaube, der ein oder andere Kracher ist dabei gewesen. Dann wollen wir auch direkt mal durchstarten. Und zwar ist unsere erste News: dumm gelaufen, Avengers 4 Endgame trotz Re-Release weiterhin knapp hinter Avatar. Da handelt es sich wohl um einen Millionenbetrag von recht mickrigen 27 Millionen, aber die kriegt er halt trotzdem nicht.
Ja, dumm gelaufen. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also es ist ja wirklich wohl somit das forcierteste Marketing-Manöver überhaupt gewesen von Disney, dass sie jetzt Avengers Endgame nochmal in die Kinos bringen. Ich nehme an, dass diese Langversion die reguläre Kinoversion einfach verdrängt hat und die Leute trotzdem nicht reingegangen sind, komischerweise.
Ja, was ja auch so ein bisschen Genugtuung ist, oder?
Ja, also ich kann nur sagen, ich bin nicht der größte Marvel-Freund und ich hab die News geschrieben. Und es bereitet mir schon irgendwie grimmige Befriedigung, weil ich fand's halt grenzwertig dämlich von Disney. Und also klar, sie wollten damit natürlich so marketingtechnisch richtig auf den Zug von Avatar aufspringen und es geht ja nur letzten Endes darum, den zu überrunden. Im Gegensatz dazu, also bei Avatar gab es ja auch damals diesen Re-Release mit 7 zusätzlichen Minuten. Und der erfolgte aber so rund 10 Monate nach dem regulären Kinostart. Und das
hier. Na gut, das ist noch mal ein bisschen was anderes, ne?
Ja, so das hier dürfte jetzt, glaube ich, echt ein neuer Rekord sein, dass ein Film noch mal ins Kino kommt, bevor er überhaupt fürs Heimkino erscheint. Also, das dürfte beispiellos sein. Und sie hätten natürlich auch warten können, bis die normale Kinoversion die 27 Millionen reinholt. Aber die Geduld hatten sie jetzt wohl nicht. Und ja, Avengers Endgame ist vergangene Woche, oder nee, diese Woche genau, auf Platz 7 der Kinocharts eingestiegen mit rund 5,5 Millionen Dollar. für das erfolgsverwöhnte Marvel-Studio ist es nicht so toll. Und im Ausland ist es noch schlechter gelaufen. Da waren es tatsächlich weniger als 3 Millionen, soweit ich weiß, oder 2,3 Millionen. Und ja, ihnen fehlen natürlich jetzt einfach nur 27 Millionen, was für Disney eigentlich so ein, ja, weniger als Peanuts sind. Ne?
Und ein schlechter Montag.
Genau. Und ich glaube nicht, dass sie die noch reinholen werden. Und ich freue mich einfach drüber. Fertig.
Ja, spätestens halt mit dem Heimkino-Release, ne, da wird's dann wieder ordentlich knallen. Aber so schaffen sie es halt nicht. Das ist ja schon mal sehr schön.
Ja, es waren halt auch sehr billige Köder, irgendwie, die sie ausgeworfen hatten. Also es ist ja, glaube ich, nur eine einzige neue Szene, die auch nicht mal wirklich fertig gerendert wurde. Da sind ja viele Marvel-Fans drüber erbost, wie ich das mitbekommen habe. Und weiß ich nicht, irgendwie eine Hommage an Stan Lee soll irgendwie laufen und natürlich noch richtig schönes Sneak Peek für Spider-Man Far From Home.
Ich glaube, da haben sie ein bisschen die Intelligenz von den Fans unterschätzt.
Ja.
Aber naja, Pech gehabt, ne? Dumm gelaufen.
Ja, muss auch mal sein, ne? Disney ist ja. Aber die werden sich jetzt mit ihrem Lion King Remake demnächst trösten, daher.
Ja, also das wird richtig schallern. Das wird richtig schallern. Gut, kommen wir zur nächsten News. Und zwar, Geralt von Riva ist da. Erste Bilder aus The Witcher-Serie von Netflix erschienen. Dominik, hast du die Bilder gesehen?
Natürlich, da hat's, nehme ich an, bei der Fangemeinde auch ordentlich geschallert. Ich muss jetzt gestehen, ich bin absolut kein Insider, was das Ganze angeht. Ich weiß ungefähr so ansatzweise, worum es in den Büchern geht. Von den Spielen habe ich gar keine gezockt, aber es geht hier ja wohl eher um die Bücher, wie ich das mitbekommen habe.
Genau. Es geht hier wohl um die Bücher, denn wir sehen ja auch einen recht jungen Geralt von Riva. Und in den Spielen ist er ja schon ein alter Mann, komplett vernarbt. Ja, also Ich habe den dritten Teil gespielt und ich habe ihn auch nicht sonderlich ausgiebig gespielt, sagen wir es so. Mhm. Ich habe ihn angezockt. Ich mochte aber die Atmosphäre und ich bin durchaus gespannt, was Netflix da auf die Beine stellt, weil Witcher ist ja schon ein großes Projekt und es ist auch ein Prestigeprojekt für den Streamingdienst, das muss man einfach so sagen. Weil damit holen sich auch so ihren Fantasy-Vibe ab, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß ja auch nicht, ob es gut wird. Woher soll ich es wissen? aber ich habe durchaus Lust drauf, weil ich auch Henry Cavill gerne mag.
Kann ich mich anschließen. Also Henry Cavill ist bei mir sogar in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen gewachsen. Ich bin mit ihm als Superman nie so wirklich warm geworden. Aber ich mochte ihn sehr gerne in Codename Uncle von Guy Ritchie. Und ja, mal sehen, was draus wird.
Und natürlich im neuen Mission Impossible, ne?
Oh, natürlich, ja. Oh, lag mir auf der Zunge. Ja, großartig. Ist er. Ich weiß nicht, ob er da jetzt zwei Sequels sind ja angekündigt. Ob er da jetzt noch mal mit von der Partie ist?
Das stelle ich mir schwierig vor.
Okay. Ach ja, das stimmt. Schwierig stimmt, vor. Stimmt, scheiße. Okay, ja, direkt gefällt hier.
auf jeden Fall, die Witcher-Serie soll ja dieses Jahr noch kommen, im vierten Quartal. Und vielleicht ist das mal wieder eine Netflix-Serie, die ich auf jeden Fall mal antesten werde. Ich weiß nicht, ob ich es komplett gucke, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Weil ich bin gespannt, was für eine Atmosphäre das haben wird.
Man kann sich natürlich jetzt schon irgendwie so zusammenreimen, dass Netflix hier natürlich so ein bisschen das neue Game of Thrones erschaffen will.
Eben, genau, das meine ich ja, dass jetzt auch Netflix genau. So ein bisschen dieses Fantasy-Ding haben möchte.
Ja, sie haben ja noch andere Sachen in der Pipeline. Auch hier Narnia soll ja wieder kommen, wobei ich da irgendwie gar kein Potenzial sehe, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und Narnia ist auch nicht so unbedingt für ein erwachsenes Publikum, ne? Bei dem Witcher kannst du schon Erwachsenen-Content reinhauen. Das ist ja auch immer relativ blutrünstig gewesen.
Ja.
Ja, mal schauen, was das wird. Also ich wünsche mir da was Gutes natürlich.
Ich bin tatsächlich gespannt, wobei ich halt, da hatten wir, ja gut, da war es ja nicht beim großen Crossover, hatten wir auch darüber spekuliert, wie so ein Serienhype nochmal anders funktionieren kann. Also so einer wie bei Game of Thrones wird es nicht werden, allein schon, weil du halt da nicht diese Binge-Kultur hattest. Ne? Also richtig, Netflix wird ja komplett alles rausballern. Aber ja. Ich bin positiv gespannt.
Ich sag mal so, Hype-Potenzial ist aber durchaus da.
Ja, schon.
Ne? Wollen wir mal schauen. Genau, und dann bleiben wir einfach mal bei Netflix und kommen dann zu der News. Spuk in Hill House und Dr. Sleep-Regisseur Mike Flanagan inszeniert neue Mystery-Serie für Netflix. Ja, die Serie wird den Titel Midnight Mass tragen, wird 7 Episoden umfassen und soll sich wohl um eine isolierte Inselgemeinschaft handeln, auf der wundersame und auch beängstigende Ereignisse geschehen, nachdem ein junger Priester in diese Gemeinschaft gekommen ist. Und Mike Flanagan, wie gesagt, Regisseur von Spuk in Hill House und Dr. Sleep, wird auch diese Serie inszenieren.
Mhm. Ja, der hat ja irgendwie einen mehrjährigen Netflix-Deal abgeschlossen, ne?
Genau.
Und hat jetzt seit Spuk in Hill House tatsächlich einen ziemlichen Lauf, der Kerl. Also,
ja,
ich muss zugeben, ich habe die Serie noch vor mir, Spuk in Hill House, bitte nicht schlagen. Mhm. Und Dr. Sleep kommt ja dieses Jahr auch noch raus, wird ja vorverlegt, soweit ich weiß. Der schwingt sich gerade echt zu einem kleinen Maestro auf, habe ich das Gefühl.
Also ich war sehr begeistert von der Spuk in Hill House Serie.
Mhm.
Fand die grandios. Und ich muss auch sagen, dass der Trailer zu Dr. Sleep mir auch sehr gut gefallen hat. Das war der erste Trailer zu einer Stephen King-Adaption, die mich wirklich mal wieder angesprochen hat. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu S2, der mich ja vollkommen kalt gelassen hat.
Ja, und dann noch ein Sequel zu einem Kubrick-Film und dann auch Hammer. Shining.
Ja, das muss man erstmal schaffen.
Ja.
Also von Mike Flanagan, da können wir uns noch viel erhoffen, glaube ich. Ich glaube, das wird sehr interessant.
Ich
hatte
auch.
Dadurch natürlich keine Zeit, die zweite Season von Spuk in Hill House zu machen, also dieses The Haunting of Bly Manor. Aber naja, er war trotzdem als Produzent dabei. Immerhin.
Ja. Das ist, also ich kann da jetzt, wie gesagt, nicht viel zu sagen. Ich habe Spuk in Hill House noch vor mir. Das ist ja dann eine Anthologie dann, soweit ich weiß. Ne?
Genau.
Ja.
Dann immer nach einer Staffel abgeschlossen, richtig.
Okay. Ja, nee, harren wir der Dinge, die da kommen, sag ich mal.
Genau. Aber wir bleiben bei Streamingdiensten und kommen jetzt zu Warner. Denn Warner produziert für seinen Streamingdienst eine Animationsserie über die Gremlins.
Ja, ist natürlich Warner, die jetzt so ihre IPs durchwühlen im Archiv und mal gucken, was sich so eignet für Warner Media, was ja Ende des Jahres zumindest in den USA online gehen soll. Und ja. Genau, und über die Gremlins-Serie ist ja schon länger gemunkelt worden. Und das ist jetzt so eines der drei also, die Gremlins-Serie ist jetzt wohl nicht so das Prestigeprojekt, sage ich mal. Aber die hat natürlich schon gewisse Zugkraft. Und das Ganze soll laut den neuesten Informationen ein Prequel sein. Überraschung, Überraschung. Und sich A Secret of the Mogwai nennen. Und wie gesagt, eine reine Animationsserie sein.
Genau. Und die Hauptrolle spielt darin der Sam Wing, den wir aus dem ersten Gremlins-Film kennenlernen, als Ladenbesitzer, Mr. Wing, von dem sich der Vater von wie heißt er denn nochmal? Auf jeden Fall von dem Jungen, den Gremlin kauft. Und genau, den sieht man in der Serie als 10-Jährigen. Und die Serie spielt im Jahre 1920. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freue. Animationsserie ist ja nicht so meins. Warum auch immer. Aber irgendwie aber es ist schon interessant. Also mal wieder dieses Universum von den Gremlins mal wieder so ein bisschen auszubauen. Weil das ja seit Gremlins 2 wirklich komplett auf Eis lag, ne?
Ja, es war ja irgendwie immer mal was angekündigt, dass Joe Dante irgendwie doch einen dritten Teil machen wollte oder dass ein Reboot kommen würde. Und jetzt letzten Endes macht man aus dem Reboot eine Serie, habe ich das Gefühl.
Ja, aber ob der Joe Dante da irgendwie involviert ist, das ist, glaube ich, nicht bekannt, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Nee, da weiß ich tatsächlich nichts. Und es wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Ja. Der hat allerdings auch nichts im Animationsbereich oder so gemacht und denen ist es, glaube ich, also ich bin da jetzt nicht so auf dem Laufenden, aber ich glaube, denen ist es auch in den letzten Jahren sehr ruhig geworden.
Naja. Wollen wir mal schauen. Aber wir bleiben bei Warner, denn Warner hat nicht nur die Gremlins parat, die hat ja auch noch die Spin-Off-Serie zu Denis Villeneuves Dune und auch noch Tokyo Vice, aber das richtige Flaggschiff von Warner wird sein?
Harry Potter.
Oh weia.
Oh weia, ja. Wurde letzte Woche angekündigt. Ich habe ja die News geschrieben. Eine Potter-Prequel-Serie soll kommen. Und da denkt man sich natürlich erst, momentan läuft ja eigentlich das Prequel Fantastische Tierwesen. Aber das ist ja auch merklich in Stocken geraten. Und ja, jetzt muss Warner halt die Geldmaschine Harry Potter so ein bisschen ankurbeln, denke ich mal. Und ja, ich weiß nicht so wirklich. Also es soll, höchstwahrscheinlich wird es zwischen dem Ende von Fantastische Tierwesen, was wahrscheinlich so im Jahr 1945 sein wird, mutmaßlich, und eben der Schulzeit von Harry Potter Anfang der 90er Jahre spielen. Da ist natürlich durchaus Spielraum. Und ich als Harry Potter Fan durchaus, wenn es sich auch ein bisschen gelegt hat in den letzten Jahren, sehe da zwar schon gewisses Potenzial, aber es ist halt alles noch in einer sehr frühen Planungsphase, wie das aussieht.
Also worum es genau gehen wird und wer da der Protagonist sein wird, zu welcher Zeit das spielt, das ist alles noch
Spekulation.
Recht unklar.
Ja.
Könntest du dir irgendwas vorstellen? Bist du da so im Game drin, im Harry Potter Game, dass du da irgendwie so Wünsche äußern könntest?
Ich habe mich immer gefragt, es wäre vielleicht ganz interessant, mal den ersten Aufstieg von Voldemort zu zeigen. Also das würde halt genau in dieser Zeitepoche spielen. Viele unserer oder ein paar unserer User haben sich ja vorgestellt, dass es eine Serie über die Rumtreiber geben wird, die ja sehr kurz kamen im dritten Harry Potter Film.
Ja.
Da gab's ja auch sehr angeregte Diskussionen. Und Grüße gehen raus an unsere Lieblings-User. Ich persönlich sehe da nicht so wahnsinnig viel Potenzial, weil das ist halt wieder so ein Fall, wo man letzten Endes dann das in die Länge streckt, was man eigentlich schon kennt. Und das ist halt so, ich habe auch in dem Kommentar geschrieben, das ist so ein bisschen so ein Effekt für mich, warum man jetzt zum Beispiel auch bei Game of Thrones verweigert hat, eine Serie über Roberts Rebellion zu drehen. Also halt das, was genau vor den Ereignissen der ersten Staffel war. Aus dem Grunde, weil man alles letzten Endes schon weiß darüber, alles, was wesentlich ist. Das hat George R. Martin gesagt und deshalb will er beispielsweise keinen Prequel dazu haben. Weil da halt nicht mehr ist an Story. Und das dann jetzt irgendwie aufzublähen, ist halt schwierig. Ja,
Fändest du es interessant, wenn die daraus eine Anthologieserie machen würden und sich pro Staffel mit einem anderen Thema beschäftigen würden?
Das wäre durchaus interessant tatsächlich. Da wäre einiges an Potenzial.
Ja, weil du dann halt nicht wieder ein Thema totschlachten musst, ne?
Eben, und weil du dann vielleicht auch Figuren einführen kannst, die nur so indirekt mit dem Bekannten zusammenhängen. Das wäre dann natürlich auch wieder letzten Endes Markenerhalt und Ausschlachtung. Aber man kann trotzdem durchaus was draus machen. Also ich will ja auch gar nicht mal sagen, dass man mit Prequels immer völlig daneben liegt. Also mir ist
Vor allem, was ich noch sagen wollte, du hast halt nicht mehr diese erzählerischen Zwänge. Du kannst dann auch einfach mal sagen, was war das, die Herumtreiber wurden sich gewünscht?
Genau.
Genau, dann sagst du einfach mal, ich mache eine Staffel mit 5 Folgen.
Zum Beispiel, ja.
Ne, und wenn es dann wieder um das Voldemort-Ding, was du dir wünschst, dann machen wir halt mal eine Staffel mit 13 Folgen.
Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Das gibt ja so viel her, dieses Serienkonzept einfach, ne? weil es nicht so festgefahren ist.
Das stimmt natürlich. Da wäre, also, wie gesagt, bei der Voldemort-Kiste sähe ich durchaus Potenzial, aber es ist halt sehr früh noch, ne? Und es war auch irgendwie, also Grüße auch an unseren lieben Chef, den Thomas, der hat es ja Stu förmlich in der Glaskugel prophezeit, dass Warner auf seine mitmächtigste IP nicht verzichten wird, wenn man in den Streaming-Krieg zieht.
Ja, aber das war absehbar.
Ja.
Also nichts gegen den Chef und nichts gegen seine medialen Fähigkeiten, aber zu sagen, es kommt eine Harry Potter-Serie, also, ne?
Ja.
Man könnte ja vielleicht auch über Harrys Eltern mal eine Staffel drehen oder eine Serie.
Ja, da wären wir dann halt bei den Rumtreibern. Das wäre halt so die Entstehung des Phönixordens zum Beispiel auch. Da könnte man was draus machen. Ich bin nur halt skeptisch, weil halt schon so relativ viel bekannt darüber ist, über diese Zeit. Klar, man kann das dann irgendwie ausfüllen, aber ich weiß nicht, ich will dann auch nicht eine ganze Staffel irgendwie sehen, wie die irgendwelche Beziehungsprobleme haben oder solche Geschichten. Das ist viel besser, wenn man sowas aufs Wesentliche reduziert. Deshalb bin ich zum Beispiel auch kein Freund, das habe ich auch in dem Kommentar geschrieben, das wurde eher missverstanden, ich bin zum Beispiel kein Freund der Serie Bates Motel. Weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Leider nicht. Da bist du kein Freund von.
Nee, weil die tatsächlich das eigentlich nur auswalzt, so von der Grundprämisse her, was halt in den letzten 10 Minuten von diesem Psychiater erzählt wird. Und noch schlimmer, die Serie versteht auch ein Stück weit die Geisteskrankheit. Ich weiß nicht, ob sie es bewusst macht oder nicht, aber sie versteht sie falsch, um überhaupt irgendwas zu erzählen zu haben. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine andere Kiste.
Ja. Na gut, dann wollen wir mal von einem großen Franchise zum anderen großen Franchise kommen, nämlich zu Herr der Ringe.
Ja, und wieder Prequel, wieder. Ja, nee, Warner nicht. Diesmal nicht Warner.
Aber eine Serie.
Eine Serie, genau. Die ist ja schon länger angekündigt und wird wahrscheinlich so gefühlt das teuerste Serienprojekt aller Zeiten werden. Also Amazon hat ja allein für die Rechte an der Herr der Ringe 250 Millionen auf den Tisch gelegt und nochmal dreimal so viel, also so 750 Millionen, werden in die Serie fließen, die so auf 4 bis 5 Staffeln veranschlagt wird. Und da gab es jetzt Neuigkeiten, denn es gab ja vor kurzem einen kleinen Aufruhr, dass man die Dreharbeiten in Schottland abhalten wollen würde und nicht halt in der Heimat der Hobbits sozusagen in Neuseeland. Mhm. Und jetzt hat allerdings Amazon verkündet, dass man sehr wohl doch in Neuseeland drehen will und hat auch die Gründe dafür dargelegt. Das hängt nämlich zusammen mit den Anschlägen eben, die es in Neuseeland gab dieses Jahr. Oder was letztes Jahr, genau, in Christchurch im März, ne, ist ja weitreichend durch die Nachrichten gegangen.
Ja. Ja.
Und jetzt hat man sich allerdings doch wiederum umentschieden. Also man hatte sich Schottland als Alternative natürlich ausgeguckt und jetzt hat sich Schottland erledigt durch den Brexit. Also
ja.
Ja, politisches Ränkespiel umschwirrt dieses Projekt bisher.
Ja, stimmt. Aber wir haben auch noch eine Meldung bekommen zur Harry Potter, zur Herr der Ringe-Serie, denn wir haben jetzt auch einen Regisseur bekommen, für die ersten beiden Episoden jedenfalls. Mhm. Und zwar ist das ein durchaus namhafter Künstler, nämlich J.A. Bayona. Dominik, hast du den Namen schon mal gehört?
Natürlich habe ich den Namen schon gehört. der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war The Impossible.
Oh, weia.
Das Pascal hat bestimmt eine vernichtende Kritik im Moderator auf Movie Break. Also sucht mal ruhig gern danach. Eine zu Recht vernichtende Kritik.
Ich muss mal gerade gucken, ob ich die hier überhaupt geschrieben habe. Denn ich sehe, wir haben eine Movie Break-Kritik mit 6 Punkten. Das kann nicht meine sein. Aber die ist von Patrick Thüling, der ist nicht mehr aktiv. Da könnte ich mal meine reinhauen langsam.
Gut, dann
das wird dann eine 2-Punkte-Kritik, ja. Um das mal hier zu erwähnen. Genau.
Pünktlich zum Release der neuen Serie haut Pascal die dann raus, wisst ihr Bescheid.
Richtig, richtig.
Um mal so richtig einen reinzuböllern.
Ja, der Bayona hat aber auch gute Filme gemacht, zum Beispiel Das Waisenhaus oder auch 7 Minuten nach Mitternacht.
Ja.
Zuletzt hat er den zweiten Teil von Jurassic World gemacht, Das gefallene Königreich. Den mochte ich auch, ist aber eigentlich kein guter Film. Mhm. Aber ich mag das visuelle Gespür des Regisseurs sehr gerne. Deswegen bin ich auch gespannt, was in den ersten 2 Folgen und natürlich auch in den anderen Folgen von Herr der Ringe auf uns zukommt, wenn der gute Mann da das Zepter übernimmt, ne?
Ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. Ich weiß nicht, hast du den 7 Minuten nach Mitternacht gesehen?
Ja, ich habe jeden Film von ihm gesehen.
Ja gut, ja, der hat ja noch eine relativ überschaubare Filmografie.
Ich habe alle gesehen.
Er hat aber auch durchaus eine visuelle Handschrift, die man ja zum Beispiel auch bei mehreren Folgen von Penny Dreadful gesehen hat. Und ich nehme an, also in 7 Minuten nach Mitternacht gibt es ja so diese sehr visuellen Traumsequenzen.
Genau.
Und ich nehme an, deshalb hat man ihn dann jetzt auch für Herr der Ringe genommen. Also eher nicht wegen Jurassic World.
Nein. Und wobei Jurassic World hat halt bewiesen, dass er auch so eine wirklich teure Produktion mit einigen schönen visuellen Spielereien ausstaffieren kann, ne? Dass er da nicht sang- und klanglos untergegangen ist, auch wenn der Film jetzt nicht gut war. Aber ja, der hat beeindruckende Bilder.
Das lag nicht an ihm, dass der Film nicht gut war. Das lag am verkorksten Drehbuch, aber das ist eine andere Geschichte. Sonst endet das hier noch in einem Rant. Obwohl, du magst ja den Film, ja, gut.
Ja, ich mag ihn. Weiß man denn schon, worum es in der Herr der Ringe-Serie gehen soll?
Es geht höchstwahrscheinlich um das zweite Zeitalter und mutmaßlich um das Schmieden der Ringe. Also was man ja wissen muss, dass Sauron, bevor er sich überhaupt zu erkennen gegeben hat in seiner Gestalt, dass er die Elbenschmiede umgarnt hat als eine Art Engelsgestalt, als Anatar. Und darum könnte es zum Beispiel gehen. Oder aber es könnte um die Numenora gehen, die ja erst von ihrer zerstörten Insel beziehungsweise versunkenen Insel nach Mittelerde kommen und dann auch durchaus eine Regentschaft errichten. Die auch nicht ganz unproblematisch ist tatsächlich an manchen Stellen. Das sind durchaus interessante Ansätze, die man da verfolgt. Ich bleibe aber nach wie vor skeptisch, weil ich halt das Gefühl habe, also das habe ich halt auch schon im Crossover gesagt zu Game of Thrones und den potenziellen Epigonen, die da jetzt so alle auf uns zukommen. Herr der Ringe ist halt wirklich so das denkbar erwartbarste, was man nehmen kann, wenn man nach dem neuen Game of Thrones sucht. also das ist wirklich so, ne, das ist so um eine halbe Ecke gedacht. Nicht mal. Und momentan habe ich das Gefühl, dass Amazon halt sehr viel Geld halt da reinpumpt. Andererseits bin ich durchaus positiv neugierig, weil einer der Game of Thrones Co-Autoren, Brian Cogman, zumindest als Berater irgendwie fungieren soll.
Hm.
Also vielleicht, ja, wenn, also allerfrühestens 2021 können wir mit dem ganzen Zeugs rechnen.
Schauen wir mal.
Ne? Ist alles Zukunftsmusik hier heute, merke ich gerade.
Schauen wir mal, schauen wir mal. Genau, kommen wir mal noch mehr Zukunftsmusik hier. Und zwar noch mehr Pennywise. S-Autor Gary Dauberman spricht über mögliches Spin-off. Genau, der gute Mann, ich glaube, der hat jetzt zuletzt auch den neuen Annabelle gedreht. Die Regie übernommen, aber ist halt auch der Autor von den beiden S-Filmen, hat sich in einem Interview dazu geäußert, ob er sich vorstellen könnte, ein Pennywise Spin-off zu drehen oder zu schreiben, und hat gesagt, dass er sich eigentlich so nah wie möglich an die Vorlage halten möchte, aber die Hintergrundgeschichte von Pennywise natürlich sehr viel Potenzial bereithalten würde, weil die Geschichte des Pennywise, wobei des S, Pennywise ist ja nur eine Form von diesem Gestaltwandler, ja wirklich zurückgeht bis zum Anbeginn der Zeit. Und das erste Mal, dass Pennywise in den Vereinigten Staaten wohl von jemanden wahrgenommen wurde, war wohl in der Kolonialzeit. Da kann man viel draus machen.
Da kann man was draus machen. Ja, sie hatten ja schon mal angeteasert, dass es eine rausgeschnittene Szene gibt bei dem ersten Teil, wo so eine Rückblende ist und wo Pennywise angeblich ein Baby vor den Augen seiner Mutter verspeist. Ja. Sowas wäre es dann theoretisch. Aber ich frag mich halt, also klar, man, in der Theorie kann man was draus machen. Es ist die Frage, ob es notwendig ist und ob man, also ich bekomme schon leichte Bauchschmerzen, wenn ich Gary Dauberman daran beteiligt sehe, sagen wir es mal so.
Ja, ich weiß auch nicht, ob man jetzt diesen Mythos um S und Pennywise, ob man den wirklich noch weiter ausbauen muss.
Ja,
ich sag mal, wir haben dann drei S-Filme.
Mhm.
Also den alten, das ist ja ein Zweiteiler, Fernsehfilm.
Ja.
Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch mehr kommen muss. Ich meine, wenn man sich wirklich mit S auseinandersetzen will, dann liest man das Buch von Stephen King.
Eben.
Da hat man über 1000 Seiten volle S-Action.
Oh ja.
Und ich glaube, es würde wahrscheinlich Geld bringen, aber ich weiß nicht, ob man unter diesen Umständen daraus noch Geld schlagen muss. Ich meine, da gibt's noch weitere Stephen King-Romane, die noch nicht verfilmt sind und die auch noch verfilmt werden wollen, bestimmt.
Genau, oder neu verfilmt.
Genau. Und ja, ich glaube, nach dem zweiten Kapitel von S kann man Pennywise ruhen lassen erstmal für die nächsten 20, 30 Jahre.
Ja, 30 Jahre passt doch wunderbar, ne? Aber das, keine Ahnung, das ist so, ich meine, ich bin auch, kann ich auch mal kurz sagen, ich bin kein Freund des ersten Teils, genauso wie du.
Mhm.
Und wir können dabei auch schon schamlos unseren
Willst du das wirklich tun?
Ich habe es jetzt gerade getan.
Ja. Es wird ein Hatecast kommen, genau.
Ja, das wird episch. Also was zumindest positiv an dieser Meldung war, die du ja geschrieben hast, letzten Endes hat Stephen King das letzte Wort bei dem Ganzen. Und
genau.
Ob er jetzt so empfänglich ist, letzten Endes für Markenerhalt, sagen wir dahingestellt.
Ja, ne? Und ich glaube, der hat durch die letzten 3-4 Jahre auch überhaupt keine Geldnöte mehr, dass er da überhaupt noch einen Gedanken dran verschwenden müsste.
Nee, nicht wirklich.
Ob er seine Marke da irgendwie hergibt. Ja, naja, wir wollen mal sehen, möglich ist alles und immer das Schlechteste erwarten.
Mhm.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sogar in dem Fall der Gary Dauberman sagt, nee, da gibt's andere Stoffe, mit denen ich mich lieber auseinandersetze, als jetzt irgendwie auf
Es muss noch eine Annabelle-Trilogie erstmal kommen.
Ja, soll er das erstmal machen, ne? Die machen ja auch alle ordentlich Cash. Kann er mit reich werden.
Ja, deshalb ist ja das schon mein Problem halt, weißt du, ein Spin-off zu Pennywise, das kann auch nur von jemandem kommen, der bisher nur Spin-offs geschrieben hat. Ja,
oder halt nichts Eigenständiges bisher geschrieben hat.
Ja.
Ne? Na gut, kommen wir mal zu.
Ja. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wir verlassen, glaube ich, so langsam mal die Prequel-Gerüchteküche.
Genau, wir kommen jetzt zu den wirklich wichtigen Themen. Ja. Und kommen zu der News: Auftragskiller unter sich. Till Schweiger, Bruce Willis und Scott Adkins drehen Run of the Hitman zusammen.
Ja. Ha! News der Woche.
News der Woche, würde ich auch sagen. Also, Till Schweiger, Bruce Willis und Scott Adkins, ey.
Ja, ich glaube, ich beziehe mich einfach mal auf das, was du unter deinem Newsartikel geschrieben hast. Erwartet uns dort etwa eine Actiongranate?
Ich tendiere zu nein.
Was? Also, bitte, das ist doch.
Also Till Schweiger hat bekannt gegeben, dass er eine Kampfmaschine verkörpern wird.
Ja.
Eine Kampfmaschine, die wohl auf der Suche nach seiner Tochter ist, die entführt wurde.
Mhm.
Und ja, noch Fragen?
Also wir haben schon ein potenziell erstes Szenenbild aus dem Film. Es dürfte nahezu dasselbe sein wie Schutzengel, von daher.
Ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Mal sehen, wie das alles zusammenhängt. Der Film wurde wohl als eine Mischung aus Leon der Profi und Tödliche Weihnachten beschrieben.
Tödliche Weihnachten.
Das ist gut voll. Und okay, anscheinend ist es so, dass wenn man den Namen der Figuren traut, die ich jetzt gerade gar nicht mehr auf die Reihe kriege, aber die haben recht ähnliche Namen gehabt, der Scott Adkins und der
Bruce Willis.
Nee, oder? Der Till Schweiger, die hießen irgendwie Serpa und Sivran oder so.
Ja, ja, stimmt.
Ist schon russisch. Und der Bruce Willis hieß irgendwie Commander irgendwas. Deswegen könnte es sein, und das wäre wirklich was Positives vielleicht, wenn Till Schweiger und Scott Adkins zusammenkämpfen.
Oh,
weil ich
ja
möchte nicht sehen, wie Schweiger Scott Adkins umhaut.
Also ich hätte auch nichts dagegen zu sehen, wie Bruce Willis und Scott Adkins Till Schweiger verprügeln, aber mich fragt ja keiner.
Nee, ich will einfach nicht sehen, wie Till Schweiger gegen Scott Adkins kämpft und Till Schweiger gewinnt.
Ja, Till Schweiger ist die Kampfmaschine.
Ja, ja, klar ist er die Kampfmaschine und Bruce Willis ist der alte Sack, der seit 15 Jahren keinen Bock mehr auf seinen Job hat. Und Scott Adkins ist die arme Sau, die das Geld braucht. Aber ja.
Aber das Schöne ist, die Beteiligung sowohl von Adkins auch als auch Bruce Willis sagen uns eigentlich schon voraus, dieser Film wird im höchsten Fall im DVD-Regal landen.
Ja, ne? Im höchsten Fall.
Und damit uns dann nicht, also das dürfte der erste Till Schweiger-Film seit Ewigkeiten werden, der es nicht ins Kino schafft.
Ne? Ja, aber
deutscher Filmförderung zum Trotz.
Das wird trotz. Wir sollen ja nicht immer so reden. Vielleicht wird es ja auch ein netter B-Movie, ne? Also wir schauen mal.
Ja, tödliche Weihnachten.
Tödliche Weihnachten und Leon der Profi, hallo? wenn man die beiden zusammen rechnet, kommen da 8 Punkte raus.
Ja. Man hat Genre nur noch ein Cameo und Natalie Portman dann auch. Ja, gut.
Ja, sehr gut. Und Samuel L. Jackson aus Tödliche Weihnachten. Aber jetzt geht's weiter.
Ja, wir bleiben bei unserem Lieblingsschauspieler Till Schweiger.
Ja.
Der ja auch bekanntlich Regisseur ist.
Wow.
Ja. Ja, da haut er wieder einen raus. Ja.
Die Dreharbeiten zum Sequel von Klassentreffen 1.0 sind abgeschlossen.
Ja.
Schweigen, das ist richtig. ich hab den ersten Teil gesehen, du nicht, glaube ich.
Leider nein.
Der war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und okay. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Der zweite Teil trägt den Untertitel Die Hochzeit. Und soll am 23. Januar 2020 in unsere Kinos kommen.
Ja. Er hat auf jeden Fall schon einen weniger sexyen Kinostart als die sonstigen Till Schweiger-Filme.
Ja, im Januar, ne?
Ja, im Januar kam auch Hotdog raus. Oh. Und der war ja auch eher Naja.
Oh.
Ja. Ich glaube, Pascal erzählt dann an anderer Stelle von seiner Till Schweiger-Sammlung zu Hause.
Ja, und für alle die wissen wollen, was es mit Klassentreffen 1.0 auf sich hat, die können ja gerne mal meine Kritik lesen. Da steht alles in 1000 Wörtern fein säuberlich.
Und mit einer Bewertung passend zum Titel, wie ich vermute.
Richtig. So.
Gut.
Gut. Weiter geht's. Disney. Wir sind wieder bei Disney. Disney hat seine Ariel gefunden.
Ja, wurde bekannt gegeben nach langen Spekulationen, die sich hauptsächlich um Zendaya drehten, die wir ja kennen aus Spider-Man Homecoming und jetzt auch Far From Home. Diese, die wäre ja eigentlich auch eine naheliegende Wahl gewesen. Jetzt haben sie sich aber doch umentschieden, sind allerdings ja bei der Hautfarbe gleich geblieben. Gecastet wurde jetzt letzten Endes die 19-jährige Halle Bailey. Die dürfte manchen in den USA eher noch ein Begriff sein als hier. Das ist nämlich, glaube ich, eine relativ junge Sängerin, die so ein paar Nebenrollen schon gespielt hat und vor allem zusammen mit ihrer Schwester so Teil eines Musikduos ist. Mhm. Und die wird jetzt für die Realverfilmung zur schwarzen Ariel.
Und ich glaube, dazu lese ich einfach nur den Kommentar von Furua vor, die unter der News geschrieben hat, ihre Stimme ist eine Wucht und naja, es ist ein Remake. Warum soll es keine dunkelhäutigen Meerjungfrauen unter Wasser geben? Ja. Da kam nichts mehr. Einen kulturellen Bezug zu Herkunft und Geschichte ist ja nicht gegeben. Ne? Punkt. Ja. Denn es gibt ja momentan wieder einige Aufrufe, die sich darüber echauffieren, dass Ariel nicht weiß ist.
Und nicht rothaarig.
Und nicht
aber
rothaarig.
Aber das weiß man ja noch nicht. Ne?
Und ich musste heute ein bisschen schmunzeln, auch wenn das jetzt ein bisschen geschmacklos ist. Aber ich weiß nicht, kennst du Mickey Beisenherz?
Ja, klar.
Mickey Beisenherz hat heute gepostet, das ist das erste Mal, dass sich wirklich alle Menschen dafür für die Schwarzen im Wasser interessieren. Und ja.
Ja, so gut, viel dazu. Ist auf jeden Fall besser als die Meme-Flut, die seit dem Casting hereinbricht, habe ich das Gefühl. Ne? Da gibt es so lustige Casting-Vorschläge, eine Albino-Frau als Pocahontas und solche Geschichten.
Ah, das ist furchtbar. Also ich gehe da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Nee. Ich sage, das ist eine gute Wahl, die wird das gut machen. Ich freue mich nicht auf den Film, der interessiert mich nicht.
Ja.
Aber ich bin gespannt, was sie aus der Unterwasserwelt machen jetzt. Gerade nach Aquaman, der ja wirklich, wirklich was Geiles rausgezaubert hat, ne? Mal schauen. Weiter geht's.
Ja, es ist,
Ach so, ja, was, bitte. Ja,
also was, also wie ich mir das Casting zusammenreimen kann, ist, dass, Rob Marshall ja den Film inszeniert. Also der zuletzt Mary Poppins Rückkehr gedreht hat für Disney und natürlich da auch eine sichere Bank ist, was das angeht, auch was so Musicals angeht. Und ich kann es mir eigentlich insofern erklären, er hat ja auch den vierten Fluch der Karibik gedreht, wo wir ja auch mehr Jungfrauen im Gepäck hatten. Und da gab's, ich meine, da hätte es auch schon Schwarze beigegeben. Aber das ist jetzt rein aus dem Gedächtnis heraus.
Okay. Weiter geht's mit Sylvester Stallone deutet an, dass sein nächstes Projekt The Expendables 4 sein wird. Und dazu kann ich dir ein ganz, ganz großes Gähn entgegenwerfen.
Ja, sonst drückst vielleicht noch mit deinem Kommentar aus.
Okay, ich lese nur meinen Kommentar vor und dann gehen wir kommentarlos weiter.
Okay. Deal.
Okay,
Deal.
Denn ich habe geschrieben, cool, endlich mal was Neues. Schön, dass Sly seine kreative Energie auch im höheren Alter noch dahingehend nutzt, originäre Projekte zu entwickeln, anstatt sich auf etablierten Franchise und Marken auszuruhen. So.
Mic drop.
Ja. So, dann kommen wir zu Schöpfer von Akira wird seinen Anime-Klassiker als Serie fortsetzen. Bei Akira bin ich raus.
Ja, ich bin sogar relativ drin. Ich habe ihn erst vor ein paar Tagen noch mal gesehen. Großartiger Anime, sollte man wirklich mal gesehen haben. Ist halt wirklich so der Klassiker des Cyberpunk neben Ghost in the Shell beispielsweise. Ich sehe es als sehr positives Zeichen, dass Katsuhiro Otomo selber daran beteiligt ist tatsächlich. Man darf sich allerdings jetzt nicht vertun, das Projekt hier ist völlig unabhängig von dem geplanten Remake, was ja auch noch auf uns zukommen wird, was Taika Waititi jetzt in die Hand nimmt.
Ja, ich muss das Original unbedingt mal gucken. Also es wird Zeit.
Auf jeden Fall noch vor der Serie. Das, nee, also das Original kann ich wirklich nur empfehlen. Also wer es noch nicht gesehen hat, visuell und auch akustisch ein Hammer. Und das Ding ist von 1988 und kein bisschen gealtert, meines Erachtens. Großartig.
Bin gespannt. Auf jeden Fall ein stilprägender Anime, ne?
Stilprägend auf jeden Fall. Ich meine, selbst in Ready Player One wurde das Motorrad zitiert.
Ja.
Ne? Da ist ja, glaube ich.
Dann hast du es geschafft.
Ne?
Gut.
Jo.
Ich glaube, die News hätten wir fürs Erste.
Mhm.
Jetzt werden wir noch eine Handvoll Trailer besprechen und kommen dann zu den dieswöchigen Kinostarts und dann seid ihr uns schon wieder los.
Dann seid ihr erlöst.
Genau. Ja. Ja, der erste Trailer, über den ich gerne mit dir sprechen würde, lieber Dominik.
Ja.
Das ist der Trailer zu Jumanji 2.
Ja, Teil 1 nicht gesehen. eigentlich ist es ja theoretisch der dritte Teil, ne? Weil der erste sah sich ja als Sequel tatsächlich zu dem Robin Williams Klassiker.
Ja, sehr lose, sehr lose.
Ja, halt in Spirit by, wie das immer so schön heißt.
Ja, also ja.
Und
ich fand den ganz amüsant, weil ich finde halt Jack Black und The Rock wirklich amüsant.
Mhm.
Und es war so ein irgendwie so ein kleine Jungsabenteuer. Das war nett, es war nichts Großes, war aber scheiß erfolgreich und deswegen jetzt direkt den zweiten Teil hinterher schieben, der bei uns am 12. Dezember in die Kinos kommt.
Mhm.
Also in gut 5 Monaten schon. Und der erste Trailer wirkt wie Teil 1.
Ja, mit dem Unterschied, dass man jetzt halt Danny DeVito und Danny Glover dabei hat. Danny und Danny. Mhm. Und es hat durchaus, also es sah schon lustig aus. Aber also von dem ersten Teil habe ich ja auch nur die Trailer gesehen und selbst für mich als denjenigen, der ja nie den ganzen Film geguckt hat, sieht es halt aus wie ja mehr vom Gleichen, ne?
Ja, das stimmt schon. Ja, also ich werde mir den angucken und ich werde da wahrscheinlich auch vergnügliche 2 Stunden mit haben, aber nach 2 Tagen ist der dann auch wieder vergessen. Ne? Das ist halt so ein nettes Sonntagnachmittag-Abenteuer. Am besten auf der Couch.
Ja, ich glaube, mehr will es aber auch halt nicht sein. Das
nein,
muss man dem Ganzen zugutehalten.
Ja? Das ist ein reines Spaßprojekt, ne? Da merkt man auch, dass die Stars auch wirklich spielfreudig sind, dass sie da einfach Bock drauf haben.
Ja, also The Rock mit potenziellem Herzinfarkt, muss ich zugeben, sah lustig aus.
Genau. Ja, der zweite Trailer ist zu Knives Out von Rian Johnson, einer der meist erwarteten Filme dieses Jahr.
Mhm.
Rian Johnson, also der Mann, der uns Star Wars zerstört hat und der auch noch so Meisterwerke wie Looper oder Brick gedreht hat, dreht jetzt einen Krimi.
Ja.
Wie fandest du den Trailer?
Ich habe mich sehr auf den Trailer gefreut. Ich hatte sehr hohe Erwartungen und man muss sich nur mal halt diesen Wahnsinns-Cast drumherum ansehen. Den Trailer an sich fand ich tatsächlich ein bisschen ernüchternd, muss ich zugeben, weil es sieht aus wie ein Agatha Christie-Film. Und von denen kennt man natürlich auch diese Starbesetzung bis in die allerhintersten Nebenrollen. Mhm. Aber mir fehlt da so das gewisse Etwas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Rian Johnson, der ja gerne irgendwie Klassik mit Moderne mischt, Stichwort Brick, dass er da schon was draus machen kann. Aber ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ja. Ich habe ja kurz zuvor den Murder Mystery mit Adam Sandler geguckt. Funktioniert ja auch nach diesem Agatha Christie-Konzept und irgendwie sind die sich ja auch alle gleich. Und ich habe dann Knives Out gesehen, den Trailer, und dachte mir, okay, das ist jetzt Murder Mystery mit einem besseren Cast. Aber ich meine, wenn ich mir angucke, wie Chris Evans da abkaspert, da kann ich mir auch denken können, okay, der kannst auch Adam Sandler nochmal reinsetzen. Ja, wahrscheinlich wird das ein solider Film werden und man merkt auch, dass Rian Johnson den mal eben schnell dazwischen geschoben hat, weil er Bock drauf hatte und Zeit hatte und komm her, eben abdrehen für die Mittagspause. Ich war enttäuscht.
Mhm.
Ich halte Rian Johnson für einen grandiosen Regisseur. Ich finde auch seinen Star Wars absolut grandios. Und war wirklich enttäuscht, dass der Trailer dann doch so altbacken wirkt. Aber es ist ein Trailer und wir werden sehen, was aus dem Film wird. Der startet bei uns. Wann startet der denn bei uns?
Ich glaube, der hat noch keinen Kinostart tatsächlich. Nämlich
der auch hat noch keinen Kinostart.
Nee,
dann warten wir mal einfach, bis Netflix den aufkauft.
Ist gar nicht so unwahrscheinlich tatsächlich. Nein, also,
leider nicht.
Also wer weiß, vielleicht werden auch viele den meiden, weil also erstmal, sie haben den Namen falsch geschrieben. Ja, es heißt im Trailer heißt es heißt Ruin Johnson. Ja, seit zwei Jahren. Und sie haben sich tatsächlich getraut zu schreiben From the Director of Last Jedi und Looper. Aber auf der anderen Seite, vielleicht kommen die Hater dann ja auch mal zur Besinnung und überlegen so, der hat ja doch ganz gute Filme vorgemacht, ne? Also Looper dürften ja doch einige kennen.
Ja. Naja, wollen wir mal schauen. Ich denke mal, der wird hier Ende des Jahres kommen.
Ja, ich bleib gespannt auf jeden Fall.
Ja.
Also der Cast, der holt mich halt wirklich schon rein. Also wir zählen jetzt nicht alles auf, sonst sitzen wir flau am Pfingsten noch hier. Aber ja, guckt euch in der IMDb oder auf Movie Break oder wo auch immer, guckt euch an, wer da alles am Start ist.
So ist es. Genau. Weiter geht's mit einer Serie und zwar The Terror. Dazu ist ein neuer Trailer zur zweiten Staffel erschienen. Ich kann sagen, ich habe die erste Staffel nicht gesehen.
Dito.
Ja, dann macht es ja richtig Sinn, jetzt darüber zu sprechen. Das ist eine, Gott, was ist denn das nochmal für ein Format? AMC, ne?
Genau, ja, es ist eine Anthologie, muss man dazu sagen.
Genau, und die zweite Staffel basiert auch nicht mehr auf dem Buch.
Mhm.
Das Setting wurde verlegt, es spielt jetzt im Zweiten Weltkrieg in einer japanisch-amerikanischen Gemeinschaft, die wohl von einem unheimlichen Geist heimgesucht wird.
Ja, hat nichts zu tun mit der Prämisse der ersten Staffel, soweit ich weiß.
Richtig.
Da geht's ja, glaube ich, irgendwie um Schifffahrt im Eis, soweit ich weiß.
Genau, und irgendwie ein Monster, irgendwie ein Eisbär oder sowas. Genau, die 10 Folgen werden am 12. August bei Amazon zur Verfügung stehen.
Mhm.
Und ich werde es definitiv nicht gucken.
Okay. Ja, oder dann vielleicht mal Staffel 1 erstmal nachholen.
Ja, genau. Und selbst das, da sage ich, ach ja, irgendwann.
Ja, ich bin neugierig, muss ich zugeben, weil bei Staffel 1 ist ja Jared Harris mit an Bord.
Genau, die Hauptrolle sogar.
Genau, und den fand ich ja zuletzt in Tschernobyl grandios, die du wirklich nachholen solltest.
Ja, die hole ich auch nach. Das ist eine Serie, die ich auf jeden Fall mache.
Also das ist Pflicht dieses Jahr, wirklich. Ja.
Ja. Apropos nachholen.
Mhm.
Es kommt jetzt ein Remake zu David Cronenbergs Rabbit. Und den sollte man unbedingt nachholen. Aber für alle Leute, die keinen Bock haben, sich Filme anzugucken, die vor 2005 entstanden sind, die haben jetzt Glück, denn es, wie gesagt, eine Neuauflage von Rabbit wird kommen und der erste Trailer dazu ist erschienen. Ja, Dominik, was sagst du zu dem Trailer?
Ja, ich musste mir erstmal so zusammenbasteln, worum es geht, wenn ich ehrlich bin.
Du kennst das Original nicht, oder?
Nee, ich kenne das Original nicht. Das ist von 1977. Ja, Stichwort nachholen, ne? Ganz dringend, Cronenberg. Ja, also der Trailer hat mich irgendwie relativ ratlos hinterlassen und es sieht erstaunlich mittelmäßig aus.
Ja, ich fand auch, dass der relativ billig aussieht, was einerseits irgendwie schade ist. Andererseits bin ich durchaus gespannt auf den Film, weil ich finde, der passt so schön in dieses MeToo-Zeitalter, weil es mal in aller Kürze zusammengefasst um eine Frau geht, die einen Autounfall hat und danach eine Hautgewebetransplantation unterzogen wird und das neue Gewebe. Das sorgt für Mutation und diese Mutation, ja, die veräußert sich so, dass ihr aus der Achselhöhle ein penisartiger Stachel wächst. Und dieser penisartige Stachel ist mit vampirischen Gelüsten verbunden. Das heißt, sie muss Menschenblut zu sich nehmen und dieses Blut nimmt sie auf, indem sie Männern mit ihren Stachel penetriert. Ja, und
ich jetzt, muss zugeben, ich bin gerade so geil drauf geworden, dass ich jetzt gerade wirklich mal bei Netflix gucke.
Dann wird das Original nicht sein.
Nein. Ja, schade, weil Cronenberg Horror beziehungsweise Cronenberg Body Horror, ja,
habe ich ja vorhin schon aus den 70ern, also richtig sleazy noch. Der ist wirklich sehr, sehr gut und das Ende ist unvergesslich. Also das Ende ist ein richtiger Knaller.
Ja.
Auf jeden Fall angucken, wenn ihr irgendwie rankommt, lohnt sich total. Ich werde mir das Remake wahrscheinlich auch angucken. Entweder um zu sagen, ja gut, der ist billig gemacht, aber da steckt schon ein bisschen was hinter. Das macht schon Sinn, dass sie den gemacht haben. Oder halt um zu sagen, ja, guckt euch den Cronenberg an. Aber ich werde ihn gucken.
Ja.
Früher als die erste Staffel Terror.
Also genau. ich kann sagen, ich werde das Original vor dem Remake, wenn überhaupt, gucken dann. Ja.
Das ist schön. Das ist schön, das freut mich. Genau, dann kommen wir zum letzten Kracher. Ganz frisch vom Laster gefallen, kann man sagen.
Ja, der dampft noch.
Der dampft noch. Das ist der erste Trailer zur Live-Action-Verfilmung von Mulan.
Mhm.
Und ich muss sagen, der Trailer hat mir wirklich gut gefallen.
Ja, definitiv. Also visuell sehr eindrücklich tatsächlich. Wir haben beide zusammen in Echtzeit mehr oder weniger gerade eben erst gesehen und fühlten uns beide sehr zum einen an Ang Lee erinnert, was natürlich ein naheliegendes Beispiel ist, oder ein anderes, noch naheliegenderes Beispiel, Zhang Yimou, der ja Filme wie zum Beispiel Hero inszeniert hat.
Richtig. Ja, dieser Mulan, der sieht aus, sieht erstmal nicht aus wie eine klassische Disney-Verfilmung.
Nee, gar nicht.
Das ist sehr schön. Und er sieht wirklich aus wie eine Hommage an dieses Wuxia-Genre, also was Ang Lee ja mit Tiger and Dragon und der andere Dingsbums da mit Hero bedient.
Mhm.
Sorry, dass ich andere Dingsbums gesagt habe, aber ich kann mir den Namen nicht merken. Hi-Wahu oder
Zhang Yimou. Ja.
Zhang Yimou, genau.
Zhang Yimou.
Genau, oder House of the Flying Daggers geht da ja auch noch rein.
Genau.
Sieht wirklich gut aus, sieht vor allem visuell nach einem wirklich eindringlichen Erlebnis aus. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das hier ankommt in der westlichen Welt, ob das funktionieren wird.
Mhm.
Auch wenn Mulan drauf steht, aber man muss auch dazu sagen, dass Mulan nicht zu den großen Disney-Klassikern gehört.
Nee.
Aber dafür wird das Ding in Asien halt richtig durchrocken.
Ja, es ist die Frage, ob es da, ich meine, in Asien gibt es
voll reinhauen.
Gibt es gefühlte 1000 Verfilmungen davon.
Aber nicht in dieser Größendimension.
Ja, das stimmt natürlich. Also der ist auch
richtig reinknallen. Und die Leute, die halt mitspielen, ne? Also
ja.
Die Hauptrolle. Oh Gott, jetzt ist richtig peinlich, wie wir vorhin. Jetzt wird's richtig peinlich, aber ihr könnt zuhören. Die Hauptrolle übernimmt eine gewisse Liu Zhifei.
Ja. Ja. So spricht man die auch, glaube ich, aus. Dann drumherum postieren sich Donnie Yen.
Ja, aka und, Mr. Ip Man.
Genau, und Gong Li zum Beispiel auch. Die kennt man aus
auch.
Die Geisha. Ne?
Ja, oder ja. Jet Li ist auch dabei.
Mhm.
Die Regie übernimmt Niki Caro.
Mhm.
Die hat vorher die Frau des Zoodirektors gemacht, den ich persönlich ganz furchtbar fand. aber wir geben die Hoffnung nicht auf.
Ja,
denn die Frau hat ja auch diesen Whale Rider gemacht und Kaltes Land, ne? Also
Kaltes Land, der ist total vergessen irgendwie.
Ja, ne? Mit Charlize Theron, ne?
Ja.
Okay, der deutsche Kinostart von Mulan soll der 26. März 2020 sein, also es dauert noch ein bisschen, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, aber ich kann dir schon mal sagen, Dominik, das ist eine der Disney-Verfilmungen, wo ich mich wirklich drauf freue.
Ja, ich tatsächlich auch. Ich habe irgendwie auch die Hoffnung, also allein schon, dass es sich nicht so anfühlt wie so ein Disney-Produkt. Bisher hatte ich das bei einem dieser Remakes nur, das auch immer vergessen wird, nämlich Pete's Dragon, also Elliot der Drache, den ich sehr, sehr gerne mochte und der auch eigene Wege gegangen ist und dass hier wahrscheinlich eine ähnliche Verfahrensweise angewendet wird, sieht man schon daran, dass eine Figur ja schon gestrichen wurde aus dem Disney-Film, nämlich dieser Drache Mushu. Der wird anscheinend nicht vorkommen.
Quasi ein Comic Relief.
Genau, und das könnte, ja doch, es ist ein interessanter Film. Also ich bin doch wirklich gespannt. Also mehr auf jeden Fall als bei jedem Disney-Remake dieses Jahr.
So ist es. Freue ich mich drauf. Freue ich mich wirklich drauf. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage.
Ja. Kann ein Disney noch positiv überraschen, ne? Soll es auch noch geben.
Ja, wobei wir uns beide wahrscheinlich auch einig sind, dass der König der Löwen tricktechnisch halt der Oberhammer wird, ne?
Tricktechnisch schon.
Wird sich alles dran messen müssen. Ja. Ansonsten ist es halt 1:1 Remake. Ja, okay. Hätten wir die Trailer auch abgehakt, dann kommen wir noch zu den Kinostarts der Woche. Da haben wir nur zwei Kritiken, aber so viel Groß ist es auch nicht gekommen.
Nee,
wir haben einmal Annabelle 3.
Ja, das
ist Mr. Gary Dauberman.
Ja.
Genau, diesen Donnerstag gestartet. läuft anscheinend 106 Minuten. Und Gary hat auch das Drehbuch geschrieben, was auch sonst. Soll wohl den Schritt oder das Scharnierwerk zwischen Annabelle 2 und Conjuring 3 sein.
Mhm. Und endlich die Story erzählen, die man eigentlich schon beim ersten Spin-off erwartet hatte, ne?
Genau, und hat in unserer Kritik 3 Punkte bekommen vom werten Nikolas.
Ja.
Ich glaube, das sagt alles, ne?
Ja. Ja. Kann man sein lassen, glaube ich.
Ne? Ja, ich glaube auch. Also klar, wenn man das mag, wenn man Conjuring mag, wenn man die ersten beiden Annabelle mochte, wenn man auch dieses Oija mochte und was es da nicht noch alles gibt, kann man sich das sicher geben. Und der wird wahrscheinlich auch super erfolgreich werden, weil die Dinger kosten ja alle nix. Nee. Aber das, ja.
Ja, es sind also ja immerhin, Vera Farmiga und Patrick Wilson dabei. Also da ist dann wirklich jetzt so.
Da könnte ich jetzt einen miesen Spoiler hier reinhauen, aber allein, dass ich jetzt schon einen miesen Spoiler gesagt habe, könnt ihr euch denken, was passiert.
Okay. Ja. Oh weh,
okay. Na gut. Gut, und der zweite Film, der diese Woche gestartet ist, ist Spider-Man Far From Home.
Mhm. Wieder von John Watts inszeniert und
genau.
So der Epilog zum zum Endgame. Endgame,
ne? Genau, ja. Der Abschluss der dritten Phase.
Mhm.
Und erneut mit Tom Holland in der Hauptrolle, Samuel L. Jackson ist dabei. Und neues Mitglied ist Jake Gyllenhaal als Mysterio, einer der größten Spider-Man-Schurken, die wir so kennen, neben dem grünen Kobold und dem Sandman und dem und Venom. Ja. Von mir aus.
Ja, ich mochte den Homecoming ja ganz gerne.
Ich auch. Ich mochte den auf viel mehr, als man den eigentlich mögen darf.
Wegen Michael Keaton, oder?
Ah, der hat mir einfach gut gefallen. Der hatte sowas Fluffiges. Weißt du, da hast du so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen Superman-Lethargie, wo alles so möglichst groß sein muss. Und dann kommt da jetzt auf einmal so ein Highschool-Spider-Man daher, der alles noch so ein bisschen lässig nimmt. Ja, der war schon nett. Und Michael Keaton natürlich als Gegenspieler superklasse. Genau, Far From Home geht 130 Minuten. Und hat in unserer Kritik von einem gewissen Stu 6,5 Punkte bekommen.
Ja, kann man machen, würde ich sagen. Ne?
Also, genau.
Er ist
Teil
jetzt,
1,
ja. Er meint, das Ganze ist halt eher ein Richtungsweiser für das MCU, weil, wie man ja an allen Ecken und Enden hört, die Post-Credit-Szenen sollen richtig reinhauen diesmal.
Ja, und irgendwie bezeichnend, wenn alle Leute nur über die Post-Credit-Szenen reden, aber nicht über den Film.
Das sagt einiges über das MCU aus, ne?
Ja, das stimmt. Irgendwas läuft da falsch. Gut, Dominik, ich glaube, wir haben jetzt auch fast eine Stunde voll gemacht, um Gottes Willen.
Ja.
Es reicht.
Es reicht. Machen wir Decke zu.
Ne? Wir machen jetzt Decke zu und verabschieden uns bei allen unseren Fans und würden sagen, dass wir... Ich weiß gar nicht, ob wir das nächste Mal wiederkommen.
Da bin ich auch überfragt, tatsächlich.
Also, ob nächstes Mal wir beide oder ob Stu und Thomas oder der Kühne vielleicht mal vorbeischauen.
Also, das wäre das Jahreshighlight. Also, das wow.
Genau.
Da könnt ihr euch drauf freuen.
Ja, richtig. Das würde ich mir sehr wünschen. Genau. Was sagst du immer am Ende? Ihr könnt uns abonnieren und liken und anhören auf Spotify, iTunes, Deezer und fehlt was? Podigy, genau.
Ja.
Oder halt direkt auf der Movie Break Seite. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und habt euren Spaß gehabt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal oder auch nicht.
Jo, mal sehen. Im Zweifelsfall müsst ihr halt mit uns leben. Okay. Ciao, ciao.